Live auf der Lehramt.
Wir haben nämlich auch tatsächlich immer wieder Personen, die mit uns im Coaching beginnen und haben schon die Kündigungsentscheidung gefällt und kommen dann mit uns in den Reflexionsprozess und sagen für sich, ich war schon auf dem Absprung, aber jetzt möchte ich es doch in Schule wieder angehen. Denn jetzt habe ich mich nochmal mit bestimmten Themen auseinandergesetzt. Oft sind das Werte, Kompetenzen, Glaubenssätze. Und unter den Vorzeichen möchte ich es nochmal angehen.
Live after Lehramt, der Coaching-Podcast. Mit Impulsen für mehr Lebensqualität durch deinen beruflichen Kurswechsel innerhalb, neben oder außerhalb der Schule. Finde und gestalte den Berufsweg, der zu dir passt.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Genießt du gerade wirklich deine Sommerferien? Oder zählst du im Hinterkopf schon die Tage rückwärts, bis der Schuljahreswahnsinn wieder von vorne losgeht? Vielleicht sitzt du auf der Terrasse, die Sonne scheint, aber sobald du an den Start des neuen Schuljahres denkst, zieht sich dein Magen zusammen. Und genau in diesem Moment meldet sich diese leise, nagende Stimme in deinem Kopf. Sei doch froh, dass du die Verbeamtung hast. Schau dir die Wirtschaft an. VW baut gerade Stellen ab und was weiß ich, welche Betriebe noch. Bleib hier, wo du bist. Diesen inneren Konflikt kenne ich nur zu gut. Die Sehnsucht nach Freiheit gegen das massive Bedürfnis an Sicherheit. Und das kenne nicht nur ich, das kennt nicht nur du, das kennen ganz viele Lehrkräfte. Aber Sicherheit darf kein Gefängnis sein, das dich krank macht. Damit du dieses Mal nicht nur durchhältst, sondern mit echter Klarheit ins neue Schuljahr gehst, lade ich dich ein zu meiner offenen Live-Fragerunde am Donnerstag, dem 30. Juli um 19 Uhr. Ich verspreche dir, in dieser Live-Fragerunde stehen deine und eure Fragen im Mittelpunkt, damit du mit echtem Mehrwert, der zu deinen Bedürfnissen passt, rausgehst. Das ist eine kostenfreie Live-Fragerunde mit limitierten Plätzen und du kannst dich dafür ab sofort anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes, also sichere dir einen Platz in dieser Live-Fragerunde am 30. Juli um 19 Uhr. Das wird kein PowerPoint-Karaoke und kein langatmiger Vortrag, von dem du dich einfach nur berieseln lässt. Das ist deine Chance auf einen direkten Draht zu mir, vollkommen kostenfrei. Und ich öffne für dich meinen Werkzeugkoffer aus 8 Jahren spezialisiertem Lehrkräftecoaching. Du bekommst hier eine Perspektive, die du so im deutschsprachigen Raum kein zweites Mal findest. Und da darf ich mir und meinem Team auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, ohne Eigenlob. Es ist einfach so. Unsere Sicht, unsere Erfahrung als Insider, meine Sicht als Insiderin, die selbst die Verbeamtung aufgegeben hat, mehr Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Schule und freier Wirtschaft gibt es so nicht. Dieses fundierte Wissen als Karrierecoach mit solidem Rechtswissen zur Pension und Beihilfe kombiniert mit der Tiefe einer Mastercoachin und Supervisorin in Ausbildung. Und ja, dieses geballte Know-how aus einer Hand gibt es einfach sonst nirgends. Am 30. Juli gehört es für 90 Minuten dir und deinen Fragen aus der Runde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Teil von dir hält gerade aktiv an genau dem Zustand fest, unter dem du leidest, weil er glaubt, es gäbe keine sicheren Alternativen. Wir werden diesen Teil am 30. Juli beruhigen. Nicht mit ein paar netten Tipps, sondern mit evidenzbasierten Strategien und mit echten Fakten. Die Plätze in dieser Frage- und Antwortrunde sind streng limitiert, weil ich wirklich auf eure individuellen Fragen eingehen will. Melde dich also jetzt an, bevor wir ausgebucht sind, denn naja, du weißt ja, wo es was kostenfrei gibt, da sind schnell die Leute am Start. Den Link findest du direkt in den Shownotes. Am 30. Juli um 19 Uhr geht's los für 90 Minuten und ich freue mich auf dich. Melde dich also jetzt an. Als perfekten Vorgeschmack auf das, was dich am 30. Juli erwartet, hörst du jetzt einen exklusiven Zusammenschnitt in der heutigen Folge aus einer vergangenen Fragerunde. Und da wirst du direkt merken, es geht um echte Schicksale, echte Anliegen, echte Fragen und klare Antworten. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid an einem Samstagabend um 19 Uhr. Das freut uns natürlich riesig. Ihr könntet jetzt total entspannt mit eurem Lieblingsbuch oder eurer Lieblings-Netflix-Serie irgendwie zu Hause sitzen. Aber ihr seid ihr und wollt euch mit beruflicher Neuorientierung und Veränderungsfragen bezüglich des Lehramts auseinandersetzen. Und es freut uns beide natürlich richtig sehr. Und wir sind schon sehr gespannt auf die ganzen Fragen, die ihr mitgebracht habt. Kurz zu mir. Ich bin Murphy. Ich bin bei uns im Team die Bereichsleitung für die Lehrkräfte-Erstberatung. Und ich darf euch heute durch den Abend moderieren und euch mit der lieben Isabel bekannt machen. Vielleicht magst du kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen, für die, die dich vielleicht noch nicht so kennen.
Ja, schön, dass ihr heute Abend dabei seid. 20.15 Uhr oder 20 Uhr Tagesschau, habt ihr ja noch ein bisschen, aber Achtung, wir gehen über die Tagesschau hinaus, ne? Also bis 20.30 Uhr kann man heute Abend hier dabei sein und ich hoffe, dass ihr dieses Know-how heute Abend auch mitnehmen möchtet. Wer mich noch nicht so richtig kennt, mein Name ist Isabel Probst. Ich war verbeamtete Gymnasiallehrerin, habe ins REF gestartet 2008 und ich war Lehrkraft bis 2015, inklusive Lebenszeitverbeamtung. Ich habe das hinter mir gelassen, wie Murphy übrigens auch und wie ein Großteil meines Teams auch. Also wir sind ein Team überwiegend aus Ex-Lehrkräften, die alle verbeamtet waren. Wir kennen diese Geschichten und all diese Dilemmata und diese emotionale Achterbahn sehr, sehr gut. Und das eben nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern weil wir seit vielen, vielen Jahren Lehrkräfte begleiten an dieser Scheideweg-Thematik. Und da geht es überhaupt nicht nur darum, jetzt auf Teufel komm raus, aus dem Beruf auszusteigen. Das ist für nicht jeden die passende Lösung.
Okay, super. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, ich habe eine richtig coole Frage aus dem Chat und zwar, welche Zwischenschritte gibt es zwischen voll drin im System Schule und ganz oder teilweise raus?
Rein formaler Natur würde ich sagen, es gibt natürlich Veränderungsmöglichkeiten im Lehrberuf. Die formalen kennt ihr, ne? Versetzungsanträge stellen, möglicherweise bestimmte Ämter annehmen, aber oft geht es ja gar nicht darum, dass man mehr tun will, sondern dass man weniger tun will oder dass man mehr Selbstwirksamkeit entfalten will. Das heißt, für manche geht es in Richtung Schulentwicklungsgruppe, für manche geht es in Richtung Lehrerrat, Personalverantwortung, für manche geht es um Haltungsveränderungen. Und das ist tatsächlich der größte Hebel. Also viele fragen so, ja, und was ist mit meiner, was sind Möglichkeiten der Abordnung? Ich würde gerne verbeamtet bleiben und trotzdem was anderes machen. Ja, das gibt es alles. Guck mal in das Amtsblättchen eures Bundeslandes. Da sind Abordnungsstellen drin. In NRW gibt es dafür eine ganze Stellenbörse, Stella. Da kann man Abordnungsstellen finden. Der erste Schritt ist aber tatsächlich eine Haltungsveränderung, weil wir feststellen, ganz viel dieses, ich kann ja in Schule gar nichts anderes tun, ist ein selbstgebautes Gefängnis, das oft damit zu tun hat, dass es schwerfällt, Grenzen zu setzen, dass es schwerfällt, Nein zu sagen und das ist wiederum angstbehaftet. Also Angst vor Ablehnung, Angst vor Sanktionierung, Angst davor, der Schulleitung Gegenwind zu bieten, Angst davor, sich im Kollegium zu isolieren oder so. Und im Grunde ist der allererste Hebel, diese Ängste anschauen und diese Ängste bearbeiten. Und wir merken bei unseren KundInnen, dass im Grunde die Tatsache, dass es ihnen leichter fällt im Rahmen des Coachings, für sich einzustehen, dass das oft schon der Gamechanger ist. Und dann kann man sogar an seiner eigenen Schule häufig einen gesünderen und glücklicheren Kurs fahren. Das ist also, ich sag mal, das mit dem geringsten Formalaufwand, aber vielleicht der größten emotionalen Hürde und dem größten Knoten, den man dazu hat. Weil einen Antrag stellen kann jeder, ehrlich gesagt. Und dann ist man an der nächsten Schule und nimmt sein emotionales Problem, Grenzen zu setzen, Ängste vor bestimmten Dynamiken, nimmt man mit und bearbeitet es nicht. Der größte Hebel ist das tatsächlich, sich weiterzuentwickeln, persönlich. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Dinge wie Nebentätigkeiten, Reduktion, ne? Formale Abordnungen, die haben dann oft ein Verfallsdatum von 5 Jahren oder mit einer Teilabordnung in die LehrerInnenausbildung oder so. Das ist euch aber ja weitestgehend bekannt. Also wenn ich hier vielleicht eine neue Nachricht nochmal verbreiten kann und die soll nicht zynisch klingen, ist: Die Antwort liegt häufig gar nicht in der Veränderung der Dienststelle, sondern in der Veränderung der eigenen Haltung. Und das sind die Themen, die in Coaching am besten bearbeitbar sind. Denn sonst braucht ihr einfach nur eine GEW-Beratung.
Hier eine Frage, die mehrmals abgevotet wurde. Ich muss momentan noch alleine für 2 Kinder sorgen. Hm. Ich kann es mir nicht leisten, auszusteigen, ohne eine neue Arbeitsstelle zu haben. Da ich nicht ohne Einnahmequelle sein kann und kein Vermögen in der Hinterhand habe für eine Zeit der Überbrückung. Ich kann noch so gut wissen, dass ich etwas anderes möchte. Ich kann noch so gut wissen, was ich tun könnte. Doch wenn ich in meiner Situation keine andere Arbeitsstelle sicher habe, darf ich nicht aussteigen. Oder gibt es hierfür eine Lösung?
Die Lösung darin liegt in Prozessgestaltung über einen längeren Zeitraum. Denn da bin ich vollkommen bei dieser Person. Das ist aktuell mit den Ressourcen und den Belastungen sehr unvernünftig. Das muss man einfach so sagen. Und aussteigen, das ist immer eine Bilanzierung aus Ressourcen und Hürden, die man hat. Das heißt aber ja nicht, dass du jetzt gar nichts tun kannst. Denn ich weiß ja nicht, wie alt die Kinder der Person sind, ne? Da gibt es ja im Grunde eine Entwicklungstimeline. Ich sag mal, wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann sind die ja maximal abhängig von dir als Person. Und das schwindet aber. Dann sind sie irgendwann in der Kita, dann sind sie irgendwann in der Grundschule, dann sind sie irgendwann in der weiterführenden Schule. Und das macht eine Timeline auf, wann deine Kinder weniger von deiner ultimativen Zeit benötigen. So, und in dieser Timeline kannst du mal deinen eigenen Prozess beginnen zu verorten. Wo sind Meilensteine, wann meine Kinder unabhängiger von mir werden? Vielleicht beim Wechsel in die Grundschule. Vielleicht der Ältere wechselt in die Weiterführende. Wo liegen diese Meilensteine? Und wie kannst du hinarbeiten darauf, dass du, wenn dieser Meilenstein da ist, schon besser dastehst? Oft ist das durch Weiterbildung der Fall, denn es ist natürlich sinnvoll, dass du nahtlos einen Job bekommst. Da müsste man jetzt schauen, das allererste wäre natürlich zu schauen, in welche Richtung möchtest du losgehen. Also es müsste erstmal eine Zielsetzung da sein, eine Auseinandersetzung damit, wohin kannst du dir vorstellen, langfristig loszugehen. Was ist also so der Nordstern, auf den es gehen soll? Und dann kann man Etappenziele festlegen. Mit der Selbstständigwerdung der Kinder kann man diese Etappenziele für sich dann einplanen. Wenn man weiß, ich möchte gerne bildungsnah bleiben, aber ich gehe eher außerhalb von Schule in Supportsysteme, zum Beispiel in die Schnittstelle Bildung und Beruf. Das könnte zum Beispiel die IHK sein. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Kundinnen, die arbeiten bei der IHK in der Schnittstelle Beruf-Schule und sind dann da Bildungsreferenten, ne? Wenn man das weiß, dann weiß man gleichzeitig ja, okay, was ist die Timeline, wie sich meine Kinder entwickeln? Was kann ich tun, um meine Chancen zu vergrößern bis zum nächsten Meilenstein? Welche Weiterbildungen würden mir da einen größeren Hebel verschaffen? Oft ist das übrigens eine Projektmanagement-Weiterbildung. Wie kann ich mein Netzwerk bis dahin erweitern? Denn letztlich, wenn du es jetzt schleifen lässt und in 3 Jahren guckst du auf die Situation nochmal und du hast nichts getan in der Zwischenzeit, dann stehst du da genauso handlungsunfähig. Es geht also darum, jetzt schon langfristige Assets aufzubauen. Und die bestehen in Weiterbildung und Netzwerk. Und gleichzeitig natürlich in Gesunderhaltung. Denn wenn die Gesundheit bergab geht, dann bist du auch für den Arbeitsmarkt mit viel mehr Risiken und viel mehr Hürden behaftet. Es geht darum, Assets aufzubauen für dich jetzt gerade. Und zwar ressourcengerecht mit dem, was du jetzt kannst. Wenn die Kinder jetzt gerade sehr auf dich angewiesen sind, dann hast du gerade nicht viel Ressourcen, aber ein bisschen schon. Stelle sicher, dass du zu bestimmten Meilensteinen weitergekommen bist. mit deinen Assets. Und das ist Vitamin B und Weiterbildung. Und oft entsteht Vitamin B sogar durch Weiterbildung. Dafür ist der allererste Schritt, dass du Fernziele festlegst und in Gespräche gehst mit Leuten, um eine Rückmeldung darüber zu erhalten, könnte dieses Fernziel wirklich für mich passen? Also Mini-Erfahrungen machen, um zu schauen, ist das vielleicht mein Weg? Es geht darum, möglichst kleine Schritte zu machen. Möglichst kleine, ressourcengerecht, aber diese Schritte auch zu machen. Du musst jetzt noch nicht abspringen, aber bitte stell sicher, dass du in 3 Jahren, wenn du auf deine Situation guckst, an einem anderen Punkt bist. That's it. Und dann wird das möglich. Wir haben, ich will nicht sagen viele alleinerziehende KundInnen, aber wir haben sie kontinuierlich. Und auch da gibt es Lösungen.
Wird im Coaching auch geholfen, wenn man sich innerhalb des Schulsystems eine Nische finden will, außerhalb des Unterrichts, wenn ja, wie?
Ja, da können wir unterstützen, natürlich. Es muss immer klar sein, wenn man sich innerhalb des Schulsystems formal verändern möchte, dann ist da eine gewisse Fremdbestimmung im Spiel. Denn natürlich geht es um Anträge. Das ist also nur ein Teil dieser Gleichung. Dazu würde ich sehr ermutigen, dass man nicht nur darauf zählt, dass jetzt die Strategie formale Anträge sind. Denn dann brauchst du uns ehrlich gesagt nicht im Coaching. Dann stellst du diesen Antrag und wartest ab, ob er durchgeht oder nicht. Es geht häufig um mehr als das. Es geht um das Abwägen. Wie kann ich den Amtsschimmel reiten? Und zwar schlau. So dass ich selbstbestimmt bleibe. Unabhängig davon, ob dieser Antrag durchgeht oder nicht, wie kann ich da am Steuer bleiben meines Prozesses? Denn ganz oft rutschen Leute so auf den Beifahrersitz oder auf die Rückbank in ihrem Prozess. Sie sind also nur noch reaktiv. Es geht dann nur noch darum, ja, mein Antrag ist ja nicht durchgegangen, jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Also es ist immer so dieses, ich stoße was an, ach nee, hat nicht geklappt. Es ist nur noch reaktiv und man schlittert in eine Opferhaltung, ist ein starkes Wort. Was ich damit aber meine, ist eine Passivität, weil man auch vermutet, alles, was ich anstoße, das bringt doch nichts, das habe ich schon versucht, das geht auch nicht. Mir werden hier alle Türen zugeschlagen, ich muss ja da bleiben, wo ich bin. Und das ist der Bereich von Coaching. Handlungsspielräume auftun, abseits von, ja, okay, stell einen Antrag. Das tun unsere Kundinnen und Kunden natürlich auch begleitend zum Coaching. Versetzungsanträge, Abordnungsstellen, Beförderungsstellen, Entpflichtungsstellen, also wieder zurücktreten aus einem Amt. Es geht auch manchmal um die Erwägung, Beurlaubung in den Privatschuldienst oder Verbeamtung tatsächlich canceln und dafür an eine Privatschule oder Auslandsschuldienst. Die formalen Möglichkeiten, die sind überschaubar und es geht darum, gestalten zu bleiben und auch in seiner Schule nochmal Gestaltungsspielräume aufzumachen. Gespräche, die man für sich mental schon längst abgehakt hat, die doch nochmal anzugehen und sich dann doch was aufzutun. Also es ist ganz viel Haltungsfrage dabei und eben nicht nur Formalfrage. Man muss wahnsinniges Sitzfleisch haben, um sich in Schule zu verändern. Und das macht kein Erleben von Selbstwirksamkeit. Und dabei unterstützen wir, dieses Erleben wirklich aktiv herbeizuführen, indem man in die Verantwortungsübernahme kommt. Genau, so würde ich es sagen.
Was ist denn eigentlich der erste Schritt nach dem Entschluss, aussteigen zu wollen? Dieser erste Schritt, der überfordert mich total, weil ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll.
Okay, da müsste man mal hinschauen, wo stehst du denn eigentlich in deinem Gesamtprozess? Bist du zu diesem Punkt gekommen, dass du sagst, ich kündige durch einen langen Reflexionsprozess oder du bist vielleicht durch ein Ereignis im Außen dazu gekommen und dieser Reflexionsprozess, wo geht's denn jetzt hin, der steht dir noch bevor. Das müsste man also tatsächlich mal individuell anschauen. Warum ist es zu diesem Entschluss jetzt gerade gekommen? Welche Facetten hat denn diese Entscheidung? Ist diese Entscheidung unumstößlich oder ist es eine Kurzschlussreaktion? Wir haben nämlich auch tatsächlich immer wieder Personen, die mit uns im Coaching beginnen und haben schon die Kündigungsentscheidung gefällt und kommen dann mit uns in den Reflexionsprozess und sagen für sich, ich war schon auf dem Absprung, aber jetzt möchte ich es doch in Schule wieder angehen. Denn jetzt habe ich mich nochmal mit bestimmten Themen auseinandergesetzt. Oft sind das Werte, Kompetenzen, Glaubenssätze. Und unter den Vorzeichen möchte ich es nochmal angehen. Also, egal wo du jetzt gerade stehst, ob diese Reflexion schon erfolgt ist oder ob sie noch erfolgen muss. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt was überstürzt und diese Kündigung sofort machst. Wir sind zur Überraschung unserer Kunden immer die, die auf die Bremse treten. Nee, bitte noch nicht morgen kündigen. Denn das ist ja vielleicht auf Sand gebaut. Es stehen also bestimmte Reflexionsaufgaben an. Zum Beispiel erstmal eine Zielsetzung. Bei den meisten ist nämlich das Fundament, auf dem diese Kündigungsentscheidung fußt, ist ein Weg von. Ich will das nicht mehr. Das gibt noch gar keine Antworten darüber, was du denn willst. Und das ist mit eine große Herausforderung, erstmal eine Zielsetzung zu formulieren. Das wäre also das Erste, würde ich mal sagen. Ein Fernziel definieren. Wie hättest du es denn gerne? So geht man es auch im Coaching an. Aha, Coachee will das nicht mehr. Was ist denn das erwünschte Erleben? Wie hättest du es denn gerne? Und da kannst du dir jetzt als erstes mal Gedanken drüber machen, wie müsste ein Arbeitsleben aussehen, das du dauerhaft so gerne betreiben kannst und möchtest? Ein Arbeitsleben, wo du gerne hingehst, wo es natürlich mal Schlappen gibt, aber wo du grundsätzlich gerne hingehst. Und dann kann man davon die nächsten Entwicklungsaufgaben ableiten und gucken, in welchen Branchen findest du, was du brauchst? Wie hochschwellig sind diese Schritte? Was brauchst du, um deine Chancen in dieser Branche zu maximieren? Braucht es Weiterbildung oder gibt es in dieser Branche Positionen, wo du als Lehrkraft im Quereinstieg gut reinkommst, ohne dich groß weitergebildet zu haben? Ich würde sagen, dein allererster Schlüssel liegt darin, dir über Ziele klar zu werden. Und das ist für viele schon das Überforderndste überhaupt.
Wir haben wieder eine Frage, die sich von vielen gewünscht wurde. Und zwar, kann man denn wieder zurück in den goldenen Käfig, wenn man den Antrag auf Entlassung durch hat und nach 2 Jahren merkt, scheiße, ich gehe doch wieder zurück.
Ja, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem. Du behältst ja deine Fakultas. Also die Angst, die ich dahinter heraushöre, ist die, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bereue es. Oh Gott, was habe ich getan im Zustand geistiger Umnachtung? Und jetzt muss das Ganze reversibel sein. Eine Frage ist, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Es gibt diese Szenarien, das haben wir auch unter unseren Kundinnen und Kunden begleitet, aber es gibt sie viel weniger, als man vielleicht vermutet. Und dann auch meistens mit der Haltung, ich lasse mich nie wieder neu verbeamten. Ich will das nicht. Ich bleibe Lehrkraft oder ich gehe zurück in den Schuldienst, aber bloß nicht verbeamtet. Ich will auf TVL arbeiten oder an einer Privatschule. Die wenigsten Fälle sind Personen, die zurück wollen, wirklich auch in die Verbeamtung. Und das geht auch, solange du die Verbeamtungskriterien deines Bundeslandes noch erfüllst. Das heißt, du liegst unterhalb dieser Altersverbeamtungsgrenze. Du musst natürlich beim Amtsarzt wieder vorsprechen. Und in Ansicht des Amtsarztes bist du gesund genug, um wieder verbeamtet zu werden. Dann ist das möglich. Lehren wirst du immer können. Und angesichts des Lehrermangels, der uns bevorsteht, wirst du immer lehren können. Genau, die Frage nach der Reversibilität. Ich würde eher fragen, vielleicht ist es ja gar nicht so wahrscheinlich, wenn du den Schritt mal rausgegangen bist, dann hast du den ja wohl reflektiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass du wirklich wieder in das gleiche Szenario in so eine Verbeamtung zurück willst? Vielleicht eines von 10.000 möglichen Szenarien. Und dann ist die Antwort, ja, man kann neu verbeamtet werden, unter genau den gleichen Kriterien, wie man vorher verbeamtet wurde. Lehren wird man immer können.
Okay, gehen wir weiter mit den Fragen.
Und ich habe gerade schon ein bisschen quer gelesen. Ja, sehr spannend. Das sind übrigens, wenn ihr mal so durch den Chat scrollt, das sind alles Fragen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen. Ne? Also das, ich könnte jetzt zu jeder was sagen. Ich glaube, das ist klar, dass wir das in den zeitlichen Rahmen nicht können. Aber wir haben zu allem Erfahrungswerte.
Okay, wäre mal vielleicht mal ein bisschen konkreter. Gehen wir ein bisschen ans Eingemachte, und zwar berufliche Veränderungen tatsächlich. Helfen Plattformen wie Indeed oder Xing, um gute Angebote zu finden? Oder könnt ihr noch was anderes empfehlen?
Ja, um mit solchen Plattformen zu navigieren, muss man ja erstmal wissen, was man sucht, ne? Also ich würde Xing erstmal ausklammern. Xing ist ein bisschen tot. Das ist so ein Ding vom Dachraum. Das würde ich komplett verabschieden. So. Indeed, Moment, was war es? Indeed oder LinkedIn oder was waren die?
Indeed oder Xing?
Ja, genau. Ja, Xing, forget it. Eher schon LinkedIn. Also wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden sehr intensiv dafür, dass sie LinkedIn für sich aktiv nutzen. Denn da hat man oft noch mal Stellen, die sind gar nicht auf den herkömmlichen Plattformen ausgeschrieben. Indeed kann man gut nutzen. Es gibt eine öffentliche Jobdatenbank der Agentur für Arbeit. Da müssen übrigens Jobs auch gelistet sein, sonst gibt es Sanktionen. Es gibt ganz viel. Es gibt ja Stepstone, es gibt bestimmte Nischendatenbanken für nachhaltige Jobs, für Jobs aus dem kulturellen und geisteswissenschaftlichen Bereich, IT-Jobs und so. Also ich würde eher Nischendatenbanken empfehlen. Der Nachteil bei denen ist, dass die natürlich eher eine hohe Ausschreibungsdichte in strukturstarken Regionen haben. Da findet man also eher Jobs aus den Ballungsräumen in Deutschland. Okay. Die Frage ist aber ja, wie benutze ich die Dinger? Denn jeder hat, glaube ich, schon mal abends irgendwie bei Indeed durch Ausschreibungstexte gescrollt und hat trotzdem nichts Relevantes für sich gefunden. Denn du musst ja erstmal wissen, welche Keywords gibst du da ein? Und der ganze Klarheitsprozess muss ja vorausgehen, wo sehe ich mich eigentlich beruflich? Also welche Branche, welche Art von Jobs sind für mich als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger geeignet? Wie suche ich nach denen, mit welchen Keywords? Wie lese ich diese Ausschreibungen? Das ist für viele Lehrkräfte maximal einschüchternd, weil sie erstmal von Anglizismen abgestoßen sind. Also was ist denn ein Key Account Manager? Wir haben übrigens Kunden, die arbeiten mittlerweile als Key Account Manager und waren vorher SonderpädagogInnen. Also das kann man machen. Aber es geht ja ganz viel um die Nomenklatur auf diesen Jobportalen. Und dann zu bewerten, okay, hier ist eine Stellenausschreibung. Kann ich mich darauf bewerben oder blamiere ich mich in Grund und Boden, wenn ich da jetzt eine Bewerbung hinschicke? Es gehört also sehr viel Know-how dazu und ein großer Klarheitsprozess, wie man dann mit diesen Jobdatenbanken umgeht. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist nicht, jetzt Jobdatenbanken hier runter zu spulen. Ja, Indeed ist gut, Stepstone ist gut. Ich würde auch noch GoodJobs empfehlen und Cooltweet für Geisteswissenschaftler. Und dann gibt es halt ganz viel, ne? Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man weiß, in welche Branche, in welcher Rolle sehe ich mich. Wie heißen diese Rollen? Also wie werden die in freier Wildbahn benannt? Da gibt es ja oft keine geschützten Bezeichnungen für. Jeder Arbeitgeber denkt sich selber aus, wie er eine bestimmte Rolle benennt. Und dann muss man wissen, mit welchen Keywords gehe ich daran, um was zu suchen, mit welchen Filterfunktionen und wie lese ich dann diese Ausschreibung. Und dann wahrscheinlich die größte Hürde an dem Ganzen, wie bewerbe ich mich dann wettbewerbsfähig darauf? Denn, das muss ich auch sagen, wir haben ja jetzt auch schon öfter ausgeschrieben und viele Lehrkräfte bewerben sich zu uns, was uns total freut. Wir haben ja auch viele Ex-Lehrkräfte im Team. Wir sehen dann gleichzeitig, was die Bewerbungsstandards von Lehrkräften sind, die sich bei uns bewerben. Und da muss ich sagen, 90% dieser Unterlagen würden in der freien Wirtschaft, und wir sind ja freie Wirtschaft, überhaupt nicht zu einer Einladung kommen, weil sie nicht dafür geeignet sind, eure Kompetenzen optimal abzubilden. Also eigentlich werdet vielleicht nicht ihr abgelehnt, sondern eure Unterlagen. Und diese Unterlagen, die müssen optimal den ersten, zweiten und dritten Eindruck bedienen können. Das ist wie eine Unterrichtssynopse. Irgendwann hat man verstanden, wie es geht. Aber man muss erstmal verstanden haben, wie man sie schreibt. Genau. Und das sind die Themen, wo wir mit unseren Kunden arbeiten, ne?
Eine weitere Frage, die sich sehr viele gewünscht haben, ist die Frage, gibt es Erfahrungen von Personen, die sich als Landesbeamtin auf eine Beamtenstelle bei der Stadt, Gemeinde oder Bund beworben haben und geht dieser Wechsel gut?
Schwierig. Man ist einfach Landesbeamte. Das geht unter Umständen, aber super selten. Meistens geht das mit einer Kündigung der Verbeamtung und mit einer Neuverbeamtung einher. Es gibt auch wahnsinnig wenige Szenarien, wo ich mir das vorstellen kann, dass das überhaupt relevant wird. Man müsste sich ja dann auf eine Stelle auf bund.de oder interamt.de bewerben. Und dann müsste es möglich gemacht werden, dass man sein, meistens ist es ja A13, A14 mitnimmt. A13 außerhalb von Schule ist ja auch schon eine Führungskräftestelle. Oft ist man ja bei anderen Laufbahnen noch gar nicht auf dem Niveau, eine Führungskraft zu sein, weil man einfach inhaltlich noch gar nicht in dieser Behörde drin ist, ne? Es ist nicht unmöglich, es ist ein wahnsinniger Papierkrieg und meistens ist die Antwort, man muss sich bei Stelle A entamten lassen, kündigen, um dann eine Neuverbeamtung in der anderen Laufbahn auf der anderen Ebene anzustreben.
Ich habe langsam das Gefühl, meine Ansprüche sind zu hoch. Ich warte auf die ultimativ super tolle Stelle. Forschung an Hochschule oder Instituten wären Optionen und so lange muss ich an meiner jetzigen Stelle bleiben. Wie kann ich damit gut umgehen?
Ja, das macht natürlich sehr handlungsunfähig, wenn man sagt, das oder nichts. Ne? Da müsste man eher schauen, was sind denn die Dinge, die dich daran reizen? Forschung, Hochschule, welche Bedürfnisse projizierst du da rein? Also was siehst du da gedeckt? Vielleicht ist das dahinterstehende Bedürfnis erstmal mehr intellektuelle Herausforderung, mehr Arbeit mit Menschen auf intellektueller Augenhöhe, mehr Selbstbestimmung und Autonomie über meine Grenzen und weniger Reizszenario im Alltag. Also man müsste individuell gucken, was sind die Bedürfnisse, die dich so auf diese Hochschulstelle fixieren lassen. Und dann kann man schauen, wie kannst du diese Bedürfnisse vielleicht auch bei anderen Positionen befriedigen. Also es geht darum, Möglichkeitsräume aufzumachen und weg von diesem das eine und sonst bin ich nicht handlungsfähig. Denn das kann ich dir prophezeien, wenn du davon nicht Abstand nimmst, dann hängst du in 20 Jahren noch da und hast dann aber schon 3 chronische Erkrankungen, dann wird gar nichts mehr gehen. Das ist leider, das ist nicht dramatisiert. Das sind die Geschichten, die wir jeden Tag in unseren Erstgesprächen auch zugetragen bekommen. Ne? Die Reue, den Absprung nicht geschafft zu haben, weil man sich bestimmte Vorstellungen geschaffen hat und das ist mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht realisierbar. Es geht also darum, was ist denn mit meinen zur Verfügung stehenden Ressourcen realisierbar? Was sind die Bedürfnisse, die ich anstrebe? Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die ich mehr in meinen Berufsalltag holen möchte. Vielleicht ist es, ich meine Hochschule, da steht ja dann auch öffentlicher Dienst dahinter, unter Beibehaltung meiner Beamtenprivilegien oder unter Beibehaltung einer unkündbaren Stelle. Das ist ja an der Hochschule auch nicht der Fall, muss man ja auch ganz klar sagen. Da sind ja Befristungen sehr, sehr häufig. Und gleichzeitig hatte ich letzte Woche auf der Didakta ein Gespräch mit einer ehemaligen Kundin, die an einer Hochschule im Ruhrgebiet eine Stelle bekommen hatte, nicht in der Lehre, sondern im Projektmanagement, Studierendenmanagement. Und die hat dann eine Entfristung angeboten bekommen, nachdem sie 2 Jahre auf dieser Stelle war und hat die Entfristung abgelehnt und ist rausgegangen aus der Hochschule, weil sie gesagt hat, Hochschule ist Rigidität des Schulsystems hoch 10. Also, Hochschule ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Die Frage ist, was sind deine Bedürfnisse und wo findest du das vielleicht auch, um dein Handlungsfeld zu erweitern?
Eine Frage, die auch ganz häufig kam, war jetzt die Frage zur Nebentätigkeit, also zum Nebenverdienst. Kannst du da grundsätzlich vielleicht was zu sagen, auch bezüglich Selbstständigkeit? Wie darf da eigentlich der Lohn umfangen? Wie hoch darf das sein?
Ja, ist eine ganz häufige Frage. Das ist relativ straightforward im Bundesrecht, also im BBG nachlesbar. Es gibt die sogenannte 40%-Vermutung Und die fünfte Vermutung. So, was ist damit denn gemeint? Also, es gibt das Arbeitszeitgesetz. Das ist euch wahrscheinlich bekannt, weil Friedrich Merz ja momentan sehr daran rüttelt. Wie viele Stunden ist eigentlich eine Vollzeitstelle? Müssen wir Deutschen nicht alle eher 50 Stunden arbeiten oder 55 Stunden? Das Arbeitszeitgesetz hat die Grenze bei 48 Wochenstunden gesetzt. Eine Lehrstelle mit vollem Deputat, das sind 40 bis 41 Wochenstunden. So, jetzt könnt ihr alle mal laut auflachen und abgleichen, ob das bei euch auch 40 bis 41 Wochenstunden sind. Aber formal sind es 40 bis 41 Wochenstunden, eine volle Deputatsstelle. Und daraus ergibt sich laut Arbeitszeitgesetz, was ist denn die Diskrepanz bis zu dem Höchsten, was ein Arbeitnehmer so darf? Ja, bis 48 Stunden. Das heißt, eine Person im Lehrberuf darf 8 Stunden nebenher arbeiten. Und das ist sehr unterschiedlich nach Bundesland, ob man diese Stunden anzeigen muss oder genehmigen lassen. Es gibt Bundesländer, da geht es nur um eine Anzeige der Nebentätigkeit, und es gibt Bundesländer, da geht es um eine Genehmigung. Genehmigung ist etwas höherschwelliger. Das heißt, 8 Stunden ist schon mal okay. Es gibt Bundesländer, die regulieren das noch ein bisschen anders. In Baden-Württemberg geht es zum Beispiel, wenn ich in Teilzeit bin, dass ich bis zu 12 Stunden nebenher arbeiten darf. Wichtig ist, es darf zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entstehen, dass man sich einen Zweitberuf aufbauen will. Das schädigt das Ansehen des öffentlichen Dienstes, wenn sich ein Beamter einen Zweitberuf aufbaut. Und das da bin ich auch tatsächlich, stehe ich dahinter. Ne? Guckt euch mal die Bundestagsabgeordneten an. Wollt ihr, dass die aber eigentlich im Vorstand bei VW sitzen und da riesig Asche machen? Die werden doch mit ihren Beamtendiäten bezahlt. Ne? Das ist also der Hintergrund. Es ist schädigend für den öffentlichen Dienst, wenn Beamte zu viel nebenher arbeiten dürfen. Das wäre als Arbeitnehmer anders. Wenn du auf TVL bist, dann darfst du mehr als 8 Wochenstunden nebenher. Kannst du in Teilzeit gehen und dann kannst du 20 Stunden nebenher noch, was weiß ich, privaten Musikschulunterricht geben, ne? Genau, und dann gibt es diese 40% Vermutung, ist auch Bundesrecht. Und zwar bezieht sich das auf das Jahresbruttoeinkommen. Man darf also bis zu 40% des aktuell bestehenden Jahresbruttoeinkommens dazu verdienen, ohne dass es suspicious wird, also ohne dass es irgendwie aufsehenerregend oder verdächtig wird, dass man sich da einen Zweitberuf aufbaut. Und let's face it, 40% des Jahresbruttoeinkommens nebenher verdienen, das ist sowas von liberal. Wer schafft das denn neben dem Lehrberuf? Also macht euch da über diese Grenzen keine Sorgen. Das schafft man gar nicht, die zu übertreffen. Also ne, es gibt so viele Leute, die legen sich Hürden im Kopf zusammen. Ja, es gibt Situationen, da werden einem Nebentätigkeiten nicht bewilligt. Zum Beispiel, wenn man eine stellvertretende Schulleitung in Niedersachsen ist, dann darf man keine Nebentätigkeit machen. Oder wenn man unlautere Nebentätigkeiten machen möchte. Aber in der Regel kriegt man das durch.
Ja, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende. Ich möchte hiermit noch ergänzen, natürlich haben wir ein Gruppencoaching, aber ihr könnt natürlich innerhalb der Zusammenarbeit mit uns direkt mit Isabel sprechen. Ist ja völlig klar. Ich habe eben erwähnt, diese Sitzung, wie wir sie gerade haben, findet natürlich im Coaching viel kleineren, intimeren Rahmen statt, wo sich Isabel dann tatsächlich auch von Auge zu Auge mit euch im Zielgespräch genau eurem Problem dann auch widmet oder eurem Thema widmet und ihr dort intensiv individuell gecoacht werdet. Ne? Das ist häufig ein Missverständnis, dass Gruppe bedeutet, ja, das ist hier gar nicht individuell oder das geht hier gar nicht um mich. Nein, das ist natürlich auch individuelles Coaching. Das ist natürlich auch ein Coaching-Setting, das ihr bei uns vorfindet. Vielen Dank an euch alle, dass ihr heute mit uns diesen schönen Abend verbracht habt. Das hat uns wirklich Spaß gemacht. Mir ist auch ganz warm hier. Ja.
Ich bin so richtig im Fahrwasser jetzt. Also
ja, genau. Könnte man noch ein paar Stunden weitermachen, genau. Vielen Dank euch, dass ihr da wart. Bleibt nur zu sagen, wir wünschen uns natürlich, dass wir euch alle wiedersehen und vielleicht sogar intensiver miteinander ins Gespräch kommen. Das wäre richtig schön. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt, dann zögert nicht. Dann tragt euch heute Abend noch bitte ein fürs Erstgespräch. Und wir freuen uns auf euch, wenn wir euch anrufen dürfen und dann euch kennenlernen dürfen. Da haben wir einfach richtig Bock drauf. Und vielleicht habt ihr ja Bock, dass heute der Tag ist, wo ihr sagt, jetzt will ich wirklich was verändern. Und ihr habt gehört heute ganz oft, das muss nicht sofort die Kündigung sein. Das kann einfach der erste Mini-Schritt sein. Zum Beispiel sich für ein Erstgespräch einzutragen. Ja, in diesem Sinne, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, schönes Wochenende und macht es gut zusammen.
Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Da kommt ganz viel Dank über den Chat. Der Dank geht zurück. Und hier sind wirklich so viele Leute diese 90 Minuten übergeblieben. Toll, das dürft ihr euch selber auf die Schulter hauen dafür, weil ihr das priorisiert habt hier heute Abend für euch.
Genau.